Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Weights and Coffee. Ja, bereits die 7. Ausgabe, unglaublich eigentlich. Es ist für mich an der Zeit, auch einmal Danke zu sagen bei dieser Gelegenheit. Und zwar einerseits natürlich an euch da draußen fürs Zuhören und fürs rege Kommentieren und Nachrichten schreiben. Ich freue mich immer, wenn ihr mich da ein bisschen mit Feedback versorgt. Aber der große Dank geht heute einmal an meinen Bruder, den Georg, der für die ganze technische Komponente bei diesem Podcast verantwortlich ist und mir da mit seinem Know-how zur Seite steht und es ermöglicht, dass wir den Podcast in der Qualität für euch bereitstellen können. Also danke dafür. Und ja, dann hätte ich gesagt, starten wir jetzt mit der Folge. Heute gibt's zur Abwechslung mal einen kleinen Einblick in mein Leben und da dreht sich halt vieles um Krafttraining und konkret um Kraft-Dreikampf. Ich bin mittlerweile fast 10 Jahre in diesem Sport unterwegs und habe da heuer einen wichtigen Meilenstein erreicht und da habe ich mir gedacht, es würde doch eigentlich mal gut passen, mit euch da ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Kraft-Dreikampf ist ja mein Hobby einerseits, aber es ist auch meine Leidenschaft, sozusagen mein Ding. Wenn dann etwas so viel Raum einnimmt und so eine Wichtigkeit hat, dann spürt es natürlich in viele Bereiche des Lebens mit hinein und da werden wir euch heute Einblicke liefern. Damit ihr beim Erzählen aber nicht zu sehr ausschweife und damit ihr die Infos kriegt, die wirklich interessant sein, habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz cool, jemand anderem das Ruder für diese Folge zu überlassen. Und da ist meine Wahl auf die liebe Caro gefallen. Einige von euch werden sie aus der ersten Folge kennen, wo es um Frauen und Krafttraining geht. Falls nicht, hört da unbedingt mal rein. Servus Caro.
Hallo Joshi, servus. Danke für die Einladung. Ich freue mich total und fühle mich als sehr geehrt, diesen Podcast sozusagen mit dir gestalten zu dürfen oder eben sogar aktiver gestalten zu dürfen als wie du in dem Fall. Und ja, ich und mein Matcha sind back.
Genau, die Caro ist wieder mit Matcha bei Weights and Coffee aufgetaucht. Eh klar. Ja, wir sind ja sehr eng befreundet und du kriegst ja da einiges an Einblicken rund um das Thema Kraft-Dreikampf bei mir dann mit. Du bist jetzt quasi keine richtige Insiderin, was den Kraft-Dreikampf betrifft, sondern ich würde mal sagen, so als interessierte Beobachterin bei dem Ganzen dabei.
Genau.
Da habe ich mir gedacht, das passt perfekt, wenn du mir halt vielleicht die ein oder andere Frage stellst, die du hast und natürlich auch die Fragen einbindest, die uns über Insta aus der Community erreicht haben. Das waren eh einige. Waren auch ganz spannende Sachen dabei. Bevor ich dir das Ruder überlasse sozusagen und im Gästesessel Platz nehme, möchte ich noch kurz alle Zuhörerinnen ins Boot holen, die mit Kraft-Dreikampf vielleicht wenig bis gar nichts anfangen können. Was ist Kraft-Dreikampf genau? Kraft-Dreikampf oder im Englischen Powerlifting genannt, ist eine Disziplin des Kraftsports, wo es darum geht, die maximale Leistung oder die Maximalkraft in den drei Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben abzurufen. Bei den Wettkämpfen hat man dann bei jeder dieser drei Disziplinen 3 Versuche und der beste, also der schwerste gültige Versuch wird dann jeweils addiert und man hat dann ein Total aus diesen 3 Lifts und das ergibt dann die Platzierung. Das ist ein Sport, wo in Gewichtsklassen eingeteilt wird. Ich bin da in der bis 74 Kilo Klasse unterwegs. Und ja, soweit einmal dazu, dass jeder mal so ein bisschen den Hintergrund kennt, worum es heute gehen wird. Dann hätte ich gesagt, Caro, leg los.
It's my turn. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen mitgelauscht und jetzt auch gerade gedacht, die Zahlen hast du benannt, das war für mich auch spannend, weil eben ich war ja bei ein paar Wettkämpfen mit bei dir und habe dich auch live angefeuert. Ich glaube, das war am Stetten und Wien. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, du sagst seit 10 Jahren, ne? Das heißt, das war auch so der Zeitraum, wo ich, das heißt, deine Reise eigentlich von Beginn an begleite. Das war so die Reise als Beobachterin, ne? Das heißt, wann im 15er Jahr, 14er Jahr, als du quasi das Kraftkollektiv gegründet hast, bist du da irgendwie dann zum Kraft-3-Kampf gekommen oder wie ist das dann parallel abgelaufen?
Es sind knappe 10 Jahre, nicht ganz. Ja. Ich habe den ersten Wettkampf 2016 gehabt. Okay. Das war Landesmeisterschaft in Wien damals. Und ja, das Kraftkollektiv, also mein Fitnessstudio, habe ich 2014 gegründet. Das heißt, es ist nicht ganz parallel gelaufen, aber doch relativ bald dann, ja.
Okay. Und was war der Punkt? Was hat die Leidenschaft dann so geweckt? Weil eben, das heißt, in dem Jahr war es dann irgendwie so, das Kraftkollektiv hast du aufgebaut und selbstständig gemacht und so. Und wie kam es dann zu dem Sprung, dass du dann gesagt hast, jetzt gehen wir weiter, jetzt wecken wir das Ganze mal zum Leben?
Also grundsätzlich betreibe ich Krafttraining mit kurzen Unterbrechungen, sage ich mal, seit ich 15 bin ungefähr.
Okay.
Das ist doch schon einige Jahre. Und ja, irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich würde eigentlich gern wettkampfmäßig irgendwas machen, einfach um ein Ziel zu haben, um sich auch so ein bisschen mit sich selber zu matchen, mit anderen. Dann hast du natürlich dort wieder eine Community ein bisschen dabei und gibst dem ganzen Training vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, sage ich mal, oder ja, ein bisschen eine konkretere Richtung. Und das war eigentlich gerade so mitten in diesem CrossFit-Hype. Mhm. Also ich habe mir dann überlegt, na, soll ich mal CrossFit irgendwo bei einem Bewerb mitmachen? Und habe mir gedacht, nein, CrossFit ist es dann deswegen nicht geworden, weil es einfach extrem viele Skills und extrem breite Basis braucht beim CrossFit, was unterschiedlichste Fähigkeiten und Fertigkeiten betrifft. Und ich habe mir gedacht, das wirklich auf einen halbwegs Level zu betreiben, ist einfach der Zeitaufwand auch riesig. Ja, das ist ein bisschen überschaubarer, wenn man sich da eine Fähigkeit aussucht. Ja, und das war halt die Maximalkraft. Und das ist eigentlich unterm Strich eigentlich das, was mich immer fasziniert hat am Training, dieses Stärkerwerden.
Ja, das ist ja auch der Slogan von deinem Kraftkollektiv, ne?
Alles ist leichter, wenn du stärker bist.
Alles ist leichter, wenn du stärker bist, genau. Das steht ja auch oben und das es ist ja so. Es ist alles leichter, wenn du mental als auch physisch stärker bist, ja, absolut. Okay, ich meine, aber jetzt weiß ich natürlich auch von dir, dass da auch schon ein bisschen was in die Wiege gelegt wurde, ja, also auch so von, nicht nur von der Genetik wahrscheinlich her, sondern natürlich auch so die Leidenschaft für den Sport generell, ne? Ich meine, du hast mal erst vor kurzem, haben wir geredet, der Oma war Balletttrainerin, der Papa prima Ballerina in der Pampa, ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Die Mama auch im Sportbereich als Physiotherapeutin aktiv, in Zeiten, wo das noch nicht so Usus war, also das heißt, da ist auch schon eine Historie auch so dahinter, wo man da sagt, man wächst rein in die Thematik und dann scheint sie das irgendwie so ein bisschen gesteigert zu haben und auch so der Bock zum Matchen zu kommen zu sein, ne?
Ja, also ich komme aus einer sehr bewegungs- und sportaffinen Familie eigentlich, so wie du schon kurz erwähnt hast. Meine Oma hat zum Beispiel Ballettschule gegründet, da hat es dann auch meinen Vater und meinen Onkel genötigt, dort zu tanzen. Mein Papa ist Sportlehrer, pensionierter mittlerweile, und ja, Fußballer und sehr polysportiv aufgestellt. Meine Mama ist Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin. Und ja, dadurch habe ich erstens einmal viel Einblick gekriegt in unterschiedlichste Sportarten. Also meinen Eltern war es immer wichtig, mir und meinem Bruder eigentlich alles ausprobieren zu lassen, was so an Sportarten und Bewegungsformen gibt. Und das hat dann dazu geführt, ich war zwar nirgends extrem gut, aber auf jeden Fall überall so ein bisschen mitspielen können, außer Fußball. Fußball bin ich schlecht, ansonsten überall solide, hätte ich gesagt. Ja, und diese Leidenschaft fürs Gym, fürs Krafttraining ist vielleicht auch schon in der Zeit ein bisschen entstanden. Also es gibt so eigentlich Babyfotos von mir, wo ich mit meiner Mama bei einem Seilzug sitze, weil da war sie mit den Basketballern, glaube ich, auf einem Trainingscamp.
Mhm.
Und ja, da waren wir Kids halt auch immer mit dabei und da sitze ich halt an irgendeinem Seilzug. Also mir ist dieses Umfeld schon früh als normal und als, ja, eigentlich habe ich da frühzeitig das Umfeld kennengelernt. Und lieben gelernt eigentlich.
Und dann selber was draus gemacht, ne? Dann selber was draus gemacht und dann auch in diesen Wettkampfmodus reingefunden.
Genau, einerseits beruflich halt was gemacht draus und andererseits diese Leidenschaft halt aufrechterhalten, selber was zu tun, selber stärker zu werden und dann irgendwann den Transfer in den Wettkampfsport wieder zu schaffen.
Aber 10 Jahre, mir war das gar nicht so bewusst. Also ich hänge noch echt, vielleicht merkt man es auch, ich hänge echt so an einer Dekade, ein Jahrzehnt, unglaublich. echt, also dass du so lange dran bleibst und das, weil es ist ja nicht ohne, also da kommen wir nachher noch, also das sind immer diese Phasen, die Vorbereitungen, den Fokus halten, das ist ja sehr intensiv, ne? Und wie du vorher im Eingangs auch schon gesagt hast, auch für dein Umfeld sehr intensiv.
Ja, also diese 10 Jahre, die Zeit vergeht halt unglaublich schnell, je älter man wird irgendwie, ne? In diesen 10 Jahren war auch eine längere Wettkampfpause dabei, was nicht heißt, dass ich da nicht strukturell in die Richtung trainiert habe, spezifisch, aber da war auch Corona dabei, stimmt. Da waren dann keine Wettkämpfe, ja, da war auch eine Verletzung einmal dabei. Dann war eine Phase, wo ich einfach privat andere Dinge ein bisschen im Vordergrund gehabt habe. Und ja, ich habe dann, glaube ich, sogar insgesamt 4 Jahre Wettkampfpause gehabt. Und zwar 2023 im Frühjahr war okay. Dann nach dieser Pause der erste Wettkampf.
Durchgestartet.
Genau, das Comeback.
Alles klar. Naja, dann sind wir schon so ein bisschen in der Thematik, Joshi, weiter. Also im Sinne von, die Fragen, die dann halt kommen sein, ist, wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor? Was gibt es denn da alles zu beachten? Und das sind auch relativ wichtige und interessante Fragen, vor allem zur Ernährung kommen. Also warum ernährst du dich so, als ob du quasi auf die Bühne zu einem Bodybuilding-Contest gehen würdest? Obwohl, wer hat das einmal gesagt? War das nicht irgendeine Trainerin vom Bodybuilding-Contest, die gesagt hat, naja, der Joshi ist so lean, den Kind wirklich auf die Bühne stellen? Also so weit ist es gar nicht hergekommen. Genau, erzähl uns da mal so ein bisschen. Wie bereitest du dich einmal körperlich vor auf so einen Wettkampf?
Also grundsätzlich spielen da viele Dinge eine Rolle. Also Training, Ernährung, so wie du schon gesagt hast, natürlich auch das, was so im Kopf jetzt so abläuft. Also das ist sehr vielschichtig, die Frage. Die kann ich jetzt auf vielen Ebenen anfangen zu beantworten.
Genau, fangen wir mit der körperlichen an. Also was gibt es da trainingsplanmäßig, ernährungsplanmäßig?
Trainingsmäßig schaut es so aus, dass man eigentlich einen Plan fürs ganze Jahr macht, so in die Richtung, ja, und schaut, wo sind die Wettkämpfe, und dann plant man quasi die Trainingszyklen rückwärts von den Wettkämpfen weg, weil das Training weiter weg vom Wettkampf schaut anders aus als kurz vorm Wettkampf. Also je näher zum Wettkampf, umso spezifischer wird's, das heißt, umso schwerer werden auch die Lasten. Je weiter weg vom Wettkampf, da können auch einmal Übungen dabei sein, die jetzt nicht super spezifisch sein auf die einzelnen Disziplinen, aber zum Beispiel auch einfach Ressourcen aufbauen oder Strukturen stärken, die man halt auch braucht, um gesund und fit zu bleiben. Das heißt, das Training verändert sich in diese Richtung. Was die Ernährung anbelangt, das ist jetzt halt ein bisschen speziell, weil ich bin halt in der...
Bist in der Middle.
Ja, ich bin eigentlich mit meinem Wohlfühlgewicht so zwischen zwei Gewichtsklassen, also es gibt bis 83 und dann die niedrigere ist bis 74 Kilogramm. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kann sagen, okay, ich tritt einfach dort an, so schwer wie ich heute gerade bin. Oder man sagt, na, ich nehme ein bisschen ab und gehe in die niedrigere Gewichtsklasse. Und das ist der Weg, den ich eigentlich fast ausschließlich verfolgt habe. Das heißt,
und was ich da ergänzen möchte, ist natürlich, das ist ja dann auch sehr klug, weil wie du sagst, bis 74 Kilo und dann bist du quasi am oberen Maximum von der unteren Klasse. Genau. Das heißt, weil die 74 Kilo, wo fangen die an? Die fangen bei...
Die nächste Klasse unten ist minus 66.
Eben, also das sind Leute, die haben halt 70 Kilo oder unter 70 Kilo und du bist aber quasi mit 74 Kilo der Schwerste in der Klasse, ne?
Genau, das Ziel ist eigentlich, oder wie es am sinnvollsten ist die jeweilige Gewichtsklasse eigentlich optimal auszufüllen. Das heißt, möglichst viel Muskelmasse, weil das ist halt ein wichtiger Faktor für das Potenzial, das man hat, Kraft zu generieren.
Ja, dass du das auch umsetzen kannst, also, dass das quasi, dass das Gewicht bewegen kannst, klar.
Genau, und wenn ich da halt am oberen Ende dieser Gewichtsklasse bin, dann habe ich halt auch das größte Potenzial.
Und ich muss dazu sagen, als aktive Beobachterin und Mitfahrerin eben, Sicht, also das siehst du dann auch, also die nächste Klasse, die was bei 83 Kilo beginnt, wie hoch geht die? Irgendwas mit... Ja, auf jeden Fall jenseits der 90.
Ja, ja.
Das siehst du dann auch. Also da denke ich mir, nein, Joshi, ist lieber, du nimmst ein paar Kilo ab, als wie du nimmst ein paar Kilo zu und bist dann quasi der Schmächtigste unter den Orgentypen dort. Also es macht schon Sinn, aber natürlich, das ist dann auch zart, weil du hast halt in dieser Vorbereitungszeit, andere vielleicht nicht, aber du hast diesen Faktor halt dann auch nochmal, ich meine, klar, auf die Ernährung achten, ja, aber du diätest ja eigentlich auch, ne? Also du nimmst du dann auch ab.
Genau. Mein Wohlfühlgewicht wird wahrscheinlich irgendwo so um die 78, 79 liegen. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, okay, Wettkampf steht wieder bevor, dann ja, mache ich wieder Diät. Das heißt, ich gehe in ein leichtes Kaloriendefizit, schaue, dass ich da ein bisschen runterkomme. Und ja, was man aber nicht vergessen darf, ist, das heißt jetzt nicht, dass ich so viel abnehme im Endeffekt, sondern ganz viel geht da über Timing. Mhm. Weil natürlich, wenn jetzt in meinem ganzen Verdauungssystem sozusagen jede Menge an Nahrung drinnen ist oder Flüssigkeit oder was auch immer, dann sagt die Waage natürlich deutlich mehr an. Das heißt, ich weiß dann schon, wann, zu welcher Tageszeit die Abwaage stattfinden wird. Das ist immer 2 Stunden vorm Wettkampfbeginn. Und dann schaue ich halt, dass ich zu dieser Tageszeit dann halt auch am leichtesten bin.
Ja, aber 4 Kilo, ich meine, das wäre der Traum, ne? Also 4 Kilo kannst du nicht innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen runterdroppen, ne? Also da musst du schon vorher das hinplanen, ne?
Genau, also 4 Kilo wäre deutlich zu groß der Sprung. Aber ja, es gibt da schon so ein paar Schmähs. Ich versuche einfach über leichtes Kaloriendefizit mit dem Gewicht schon so in dem Bereich 75, okay, ein bisschen drunter zu kommen vielleicht. Und der Rest funktioniert dann eigentlich entweder über diese, ja, über das Timing von der Nahrungsaufnahme beziehungsweise was esse ich, weil natürlich es gibt quasi schwerere und leichtere Nahrungsmittel. Und wenn alle Strick reißen, gibt es dann auch die Möglichkeit, einen Watercut zu machen. Das heißt, man trinkt ein paar Tage vorher relativ viel und reduziert dann die Trinkmenge runter, sodass die Niere eigentlich, oder die Nieren, haben wir ja 2 im Normalfall, quasi durch das viele Trinken in so eine Überproduktion geht, und wenn man dann weniger trinkt und die Niere auf der Leistung weiter produziert, mehr Flüssigkeit ausscheidet. Ja. All diese Dinge sind natürlich mit einem kleinen Haken verbunden. Wenn man das jetzt ins Extreme treibt, verliert man natürlich Leistung. Und das ist halt der Unterschied zum Bodybuilding, weil beim Bodybuilding muss ich keine Leistung bringen, ich muss nur super lean sein und alles sichtbar machen, was ich mir halt so erarbeitet habe an Muskulatur. Beim Kraft-3-Kampf muss ich aber in dem Zustand dann maximale Leistung abrufen. Das heißt, würde ich zu sehr diäten, würde der Watercut zu extrem sein, würde ich halt auch mit jedem Gewicht, das ich verliere, auch Leistung einbüßen, und da ist der Grat halt sehr schmal, auf dem man wandert.
Und kurze Anmerkung an die ZuhörerInnen da draußen, nicht zu Hause nachmachen. Nicht für Daily Use geeignet.
Genau, das sind halt Extremformen, die würde ich jetzt auch nicht jede Woche machen. Das ist aber auch nicht notwendig, weil im Endeffekt schaut man, dass man im Kraft-3-Kampf ja 1, 2, vielleicht 3 Wettkämpfe hat pro Jahr. Und wenn man 3 Wettkämpfe hat, sind auch nicht alle gleich ja wichtig im Endeffekt. Man setzt sich so Highlights und Schwerpunkte und auf die konzentriert man sich dann.
Aber schlussendlich sind ja solche Schmähs eigentlich auch total wichtig zu wissen, weil ich kann mich erinnern, weil jetzt eben die Landesmeisterschaften und so weiter, warst du ja da, war Europameisterschaft, bist du ja geflogen, und ich kann mich an das Gespräch davon erinnern, was du sagtest, naja, aber man weiß ja nicht, durch den Flug, Wassereinlagerungen und so weiter, also das kann da halt dann schon einmal was zusammenhauen, wenn du da verkalkulierst. Das heißt, da, ja, ist dieses Wissen einfach auch wichtig. Ist das was, was man sich dann auch so erarbeitet? Weiß man das, wenn man das macht? Wie kommt man da drauf? Gibt es so eine Facebook-Community, die man sowas reinschreibt, oder wie ist das?
Naja, es gibt schon einiges an Wissen, auf das man zugreifen kann natürlich. Aber im Endeffekt muss man halt auch viel ausprobieren, wie das dann selber bei einem funktioniert. Ja, und das geht relativ gut. Also bei einem Wettkampf war ich halt wirklich genau on point zu der Abwaage-Uhrzeit auf 73,9. Und das ist halt schon wichtig, weil mit 74,1 fährst du halt heim. Ja, das ist nicht so, dass du dann in die höhere Gewichtsklasse wechseln kannst.
Ah, wirklich?
Ja, genau, dann ist es vorbei. Und das ist halt, wenn ich jetzt bei einer Landesmeisterschaft am Städten heimfahren müsste, wäre das jetzt vielleicht nicht so die Tragödie, aber bei der Europameisterschaft in Frankreich, in Albi heuer, das wäre halt blöd gewesen. Ne?
Na, du hättest halt vielleicht dann die Essenstour danach einfach vorziehen können. Und genau, das ist nämlich so das Nächste, was dann auch noch kommt, wo sie auch so zu deinen Ritualen gehört und so. Bevor wir dorthin wechseln, Joshi, gibt es noch irgendwas zu körperlichen Prep? Jetzt haben wir die Ernährung gehabt, den Trainingsplan zurückgetimt. Ist noch irgendwas, was dir einfällt? Ich schaue parallel kurz einmal die Fragen durch, aber...
Man muss halt sagen, bei der Ernährung, wie gesagt, wichtig ist, dass man im Kopf behält, man muss halt Leistung bringen. Und natürlich das, was übergeordnet immer steht, ist, Leistung kann ich generell nur abrufen, wenn ich gesund bin.
Mhm.
Das betrifft Verletzungen, das betrifft die allgemeine Gesundheit, wo halt die Ernährung dann wieder einspielt. Also ja, alles, was man da so macht, sei es Training oder Ernährung, übergeordnet steht für mich immer Gesundheit eigentlich, weil das ist halt die Basis für Leistungsfähigkeit.
Mhm. Well said, well said.
Ja, wo geht's weiter, Caro?
Naja, mit deiner mentalen Vorbereitung. Ja, die erlebe ich ja seit einiger Zeit und seit einigen Jahren auch mehr oder weniger live mit. Das letzte Mal sogar so live, dass ich mir dann kurz beschwert habe bei dir. Weil, liebe Zuhörerinnen, ihr dürft wissen, der Yoshi taucht da nämlich wirklich. Also je näher dieser Wettkampf rückt, desto mehr ist der Yoshi da in seinen Tunnel drinnen. Und ich weiß, dass du Termine dann, also je näher das kommt, das dann reduzierst du Termine, schaust, dass du den kalkulierbaren Stress so weit wie möglich rausnimmst. Und letztens habe ich da WhatsApp geschickt, weiß ich nicht, irgendwas hat mich sicher aufgeregt, wegen irgendwas. Und du schreibst mir nur kurz, ja, na stimmt, und du meldest dich im Amt. Wer meldet sich nicht? Yoshi. Wer meldet sich am nächsten Tag nicht? Yoshi. Dann hast du ein GIF von mir gekriegt, du ghostest mich. Aber mir war klar, du bist gerade einfach, das war ein paar Tage vorher, das war die Woche, glaube ich, vor der EM, gell? Und,
ja.
mir war klar, es geht gerade nicht. Also du hast, und ich wollte, es war jetzt auch nichts Wichtiges, aber mir war klar, die Kapazitäten und dein Fokus liegt einfach woanders. Und ich habe das Gefühl, du bist so in diesen Tunneln dann immer drinnen, in der Vorbereitung. Das ist faszinierend, irritierend, schockierend, eh gut.
Ja, ich muss sagen, du warst nicht die Einzige, die immer so
wirklich?
Ja.
Na, dann erklär dich vor Publikum.
Ja. Ja, es ist halt so, je näher der Wettkampf kommt, umso mehr Platz nimmt das ganze Thema ein, ja, bei mir.
Ja, klar.
Auch im Kopf.
Muss auch, ja.
Und umso mehr versucht man halt einfach, die Regeneration zu fördern. Und da schaut man halt, dass, wie du gesagt hast, der Stress, den man vermeiden kann, den reduziert man mal. Und ich bin da ein bisschen in einer privilegierten Situation, dass ich ja selbstständig bin und meine Termine zu einem großen Teil quasi selbst bestimmen.
Mhm.
Nicht alles, aber vieles. Und da kann ich schon bewusst auch vom Arbeitspensum ein bisschen runtergehen. Ja, und dann vergesse ich halt einfach manches Mal auf Nachrichten zu antworten oder schaue halt als Diensthandy, als Arbeitshandy dann halt nicht mehr an.
Mhm.
Und das kann schon vorkommen, ja.
Und was, also bist du da so ein Rückzug oder wo bist du dann da unterwegs innerlich?
Ja, zu dem Thema muss ich noch sagen, ich bin auch zweimal, glaube ich, in der 83-Kilo-Klasse angetreten, weil ich mir einfach das Diäten einmal ersparen wollte. Und habe dann gemerkt, irgendwie, es fehlt mir was, es fehlt mir dieser Fokus vorher, weil durch die Diät kommt dann ganz ein anderer Fokus auf das ganze Thema schon früher.
Mhm, klar.
Ja, also ich kann jetzt einfach so zum Wettkampf fahren und ja, muss man jetzt nicht großartig Gedanken machen im Vorhinein. Das hat mir dann ein bisschen gefällt, muss ich sagen. Rückzug, weil du gefragt hast, ist es jetzt nicht unbedingt. Es ist eher so wie so ein bisschen Tunnel oder ich versuche mir da in manche Dinge einfach Scheuklappen aufzusetzen. Ich verschiebe auch Diskussionen, die man vielleicht sofort führen würde, dann auch auf später, weil ich einfach weiß, erstens würde es mir Kraft kosten, zweitens würde ich jetzt vielleicht anders reagieren, als wie wenn der Tag X einfach schon vorbei wäre. Also ja, ich gehe einfach ein bisschen überlegter an manche Dinge heran und wenn es gerade nicht passt, dann machen wir das wann anders.
Also du postponst sozusagen ein paar Sachen, du legst dir einfach ganz bewusst zu einem anderen Zeitpunkt, sagst so, jetzt bin ich einfach noch out of order oder in meinen Fokus drin, in meinen Tunnel drin, ich finde gerade keinen anderen Ort, vielleicht hast du eins. Und aber dann bin ich wieder da. Ich weiß, das Leben nach dem Tag schaut dann wieder anders aus, meine Ernährung schaut dann wieder anders aus, ich bin wieder anders drauf, aber bis du dorthin nimmst du wirklich alles zu dir her und um dir deine Kraft auch mental, nicht nur körperlich, auch mental zu behalten, um da nichts abzugeben, was dann sein muss.
Genau, ja. Also ich versuche einfach, die Kapazitäten, die ich habe oder die Ressourcen, die ich habe, nicht für Dinge zu verschwenden, die jetzt einfach gerade nicht notwendig sind.
Mhm.
Weil ich versuche auch im Kopf, mir einfach wirklich darauf vorzubereiten und das kostet auch ein bisschen Energie. Also jetzt vor der Europameisterschaft, das Letzte, woran ich im Bett denke, ist der Erstversuch Kniebeuge. Das, naja, weil ich versuche das immer zu visualisieren, wie das abläuft. Und das ist halt, da gehe ich im Kopf tausendmal den ganzen Prozess durch, vor den Aufwärmsätzen, über das Wickeln von den Bandagen am Hautgelenk, bis zu den Schiedsrichterkommandos, bis zur Kniebeuge selber, das Rausgehen. Was sind dort für Geräusche, was höre ich dort, was rieche ich dort, was, also ich versuche einfach mit allen Sinnen das in meinem Kopf schon so abzubilden, dass wenn ich dann dort rausgehe, das eigentlich schon eine Routine ist. Obwohl es dann im Endeffekt in Paris bei der EM jetzt das erste Mal dort war. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich das schon 250 Mal gemacht.
Wahnsinn.
Ja, das ist halt ein bisschen ein nerdiger Zugang. Vielleicht, aber ja, mir hilft es.
Eher professionell. Also das weiß man ja, dass ganz viele Profisportler das machen, eben die, was die Schanzen angehen oder Formel 1, was da durchlaufen und so weiter. Also das ist ja absolut legitim, nachvollziehbar und voll gut. Mentaltraining, so wie das.
Ja.
So läuft's. Das kann man übrigens für alle anderen Sachen auch verwenden. Ob das jetzt im Alltag Situationen sein, die mich stressen, ob das Prüfungssituationen sein. Ich darf mir da die beste Version meiner selbst herholen. Vor allem, ja, wie du sagst, vom Einschlafen. Man kann es wunderbar im Unbewussten weiterarbeiten über Nacht.
Ja, genau.
Richtig nice. Du trainierst dann die letzten Sätze, machst du dann auch in deinen Outfit?
Yes.
Das du dann anhaben wirst, ne? Das ist ja auch so, gehört ja auch zu den Ritualen, weil die Frage auch so nach den Ritualen war, die du hast. Also das kenne ich zum Beispiel auch von dir. Da geht es wahrscheinlich auch darum, dass man eben das Kühl dann sich auch nochmal herholt und dieses Outfit, was man eigentlich nur an diesen anderen Ort trägt, dann aber auch in seinen Safe Space trägt und dort, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, das ist jetzt easy und so, schätze ich mal, oder?
Genau. Einerseits, um das einfach in der Realbedingung abzubilden, weil im Normalfall trainiere ich halt mit kurzer Hosen T-Shirt und im Endeffekt nahe zum Wettkampf habe ich halt auch das Wettkampf-Singlet an, so nennt man das.
Singlet.
Okay. Ja. Ein sehr eng geschnittenes Trikot.
Wo man Leiberl drunter anziehen muss.
Ja genau, T-Shirt drunter ist Pflicht. Hat übrigens den Hintergedanken, es gibt ja bestimmte Regeln für die unterschiedlichen Übungen, also Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Zum Beispiel bei der Kniebeuge, dass der höchste Punkt bei der Hüfte tiefer sein muss als der höchste Punkt beim Knie. Und damit man eben das beurteilen kann, ist halt eine enge Kleidung notwendig, weil wenn ich da jetzt irgendwas sehr Weites an hätte, würde der Referee das auch nicht wirklich beurteilen können.
Kennt man schon mal.
Ja, okay. Genau, beziehungsweise ja, könnte halt man auch was ungültig gewertet kriegen, was eigentlich gültig war.
Oder von der Seite betrachtet, ja.
Genau, geht in beide Richtungen.
Okay.
Bei den Ritualen wollte ich noch kurz einhaken. Also ich habe schon ein paar Sachen, die ich immer gleich mache. Da stelle ich mir einfach vor, dass das, wenn ich bestimmte Dinge immer gleich mache, das in meinen Körper gleiche Dinge ablaufen lässt im Nachhinein. Mhm. Man könnte auch sagen, es sind einfach Ticks. Aber...
oder man kann es Konditionierung nennen?
Ja, kann man so oder so.
Aber erzähl mal.
Es ist zum Beispiel so, ich ziehe bei den Knie-Sleeves, ja, das sind so Bandagen, so Neoprenbandagen, die man da verwendet, ist immer der linke zuerst.
Mhm.
Ja, nie der rechte. Ja, immer der linke. Beim Wickeln vor den Handgelenksbandagen immer zuerst der linke. Nie zuerst recht. Solche Kleinigkeiten, das hat sich irgendwie so eingebürgert.
Aber das habe ich beobachtet, auch bei die Landesmeisterschaften. Also auch so die Art und Weise, wie man greift, also auch so bei den anderen KollegInnen, also die Art und eben, wie man reinsteigt ins Rack, wie man es angreift, was man vielleicht vorher macht, ob das einer stampft immer mit die Füße auf, einer, weiß ich nicht, haut sich immer auf die Brust, der andere ist einfach ganz ruhig und fokussiert. Also da sind viele so. Ich glaube, das ist... Ja, eben in der Szene vor allem auch ganz normal oder wichtig, oder?
Ja, also jeder hat da ein bisschen einen individuellen Zugang, aber man versucht einfach diesen ganzen Prozess, den ganzen Ablauf von so einer Wiederholung immer gleich zu machen. Ja, weil, wie du gesagt hast, man konditioniert sich halt auf was und wenn ich jetzt das so und so immer mache, dann weiß der Körper, was danach kommt und um was das geht. Und was jetzt los ist.
Ja, und den Geist versucht man halt mit so Ritualen und durch den Tunnel und so weiter auch zu, wird man versucht, ihn zu konditionieren. Haha, aber man versucht es einfach dann auch irgendwie so, weil das kann man steuern. Also das kann man, diese körperliche Komponente ist natürlich mehr in der Hand als die geistige, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Dann springen wir mal weiter, Joshi. Also das waren wir vorm Wettkampf.
Mhm.
dann kann man zum Wettkampf hin, weil das ist ja immer wieder ganz faszinierend, dich zu beobachten dabei. Falls du jetzt einen Schritt auslässt, hol den gerne nach in deinen Erzählungen. Aber was ich einfach so faszinierend finde, weil ich war ja dann zum Teil auch hinten, also bei den Athletinnen. Und ich habe das Gefühl, du hältst diesen Fokus. Also es gibt ja dann Athletinnen, die dann wirklich sehr laut sein, sehr nach außen gehen und mal dumm schreien, das ist der Yoshi nicht. Also du bist da sehr auch wieder bei dir, sehr, du laufst viel mit den Kopfhörern mal dumm, manchmal dance da durch die Gegend, gibt da so kurze Insta-Stories, wo man dich tanzend im Trikot sieht und so weiter, zwischen den Sets. Genau, erzähl uns darüber mehr.
Ja, auch der Zugang ist einfach sehr individuell. Manche brauchen halt beim Wettkampftag so den Hype. Ja, das sind dann die, die ja wahrscheinlich in den Kopfhörern was anderes an Musik spielen als ich.
Was hast du drin?
Naja, bei den Aufwärmsätzen höre ich eigentlich was ich normal gar nicht höre. Also so Dance-Zeug.
Okay, ja. Also so 60er, 70er oder wie? Oder Pop oder?
Ja, so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen was Elektronisches dann auch dabei, okay. Oder so, aber einfach ja, so ein bisschen gute Laune zum Auflockern. Und vor den Versuchen direkt habe ich meine ganz klassische Kraftkollektiv Rock-Playlist.
Yeah.
Genau. Aber da ist jeder halt ein bisschen anders. Ich bin jetzt niemand, der sie hypen will. Mir wird das eher aus der Ruhe bringen. Andere lassen sich da die berühmte Knackwatschen mitgeben auf die Bühne.
Da genau. Haut das Kalk durch die Gegend, hey, da genau. Staubt's.
Ja, das bin ich gar nicht. Ich versuche das eher dann aus der Ruhe die Kraft zu schöpfen. Aber das hat bei der Europameisterschaft nicht so gut funktioniert, aber zu dem kommen wir wahrscheinlich
genau, später. Genau, aber das heißt, du bleibst da eigentlich deiner Linie treu. Du bleibst bei dir, du schaust, dass die Kraft nicht unnötig hergibst und du bleibst da bei dir im Fokus und das auch während der Übungen sozusagen. Wie schaut es mit Fails aus? Also was ist da, wenn du mal das Gewicht nicht bewegen kannst? Wie kommst du wieder zurück zu dir? Weil das ist schon um es mal zu benennen mit
Ja. Also grundsätzlich, so wie ich gesagt habe, hat man ja bei jeder Disziplin 3 Versuche.
Ja.
Und meistens versucht man dann beim Erstversuch einmal mit einem Gewicht zu starten, da wo man weiß, das bewege ich auch, wenn du mich um 1 in der Früh aufwächst. Das geht fix, weil das ist auch notwendig. Du brauchst in jeder Disziplin einen gültigen Versuch, damit du in der Wertung bleibst.
Mhm.
Ja. Also da steigt man sehr safe ein. Ja, dann im zweiten gesteigert man, nimmt ein bisschen mehr Risiko und im Drittversuch kann man dann ein bisschen spekulieren, da kann es auch zu einem Schachspiel werden, das Ganze. Da geht es dann darum, ja, entweder einfach das Maximum abzurufen und wirklich versuchen, ans Limit zu kommen, was man an dem Tag halt leisten kann. Oder man hat auch Platzierungen im Blick oder Rekorde und schaut, was man da noch braucht oder ob man da ein bisschen mehr Risiko vielleicht nimmt und dann dafür eine Medaille kriegt oder ob es irgendein Rekord ausgeht, gibt es unterschiedliche Zugänge dann für einen Drittversuch. Wenn jetzt ein Versuch nicht klappt, dann ist man immer erstens einmal sehr froh, wenn das Spotter-Team rundum an gut ist bei der Kniebeuge, weil die müssen das auffangen. Inwieweit das an im Kopf belastet dann für später, ist glaube ich, ganz stark davon abhängig, was man als Grund dafür hernimmt.
Ja, also kann ich es erklären oder nicht?
Genau. Wenn man jetzt einfach weiß, okay, ich habe da einen technischen Fehler gemacht, der passiert mir beim zweiten Mal nicht, dann ist das kein Problem. Wenn das jetzt so war, dass es beim Rausgehen aus dem Rack bei der Kniebeuge sich zum Beispiel schon so schwer anfühlt, dass ich mir eigentlich eh schon nicht mehr sicher war, wie da jetzt wieder raufkomme, dann hat man ein Problem. Ja, weil dann wird auch der zweite Versuch nicht viel einfacher werden. Also das ist immer so ein bisschen, was kann man als Grund dafür ausmachen? Und ja, grundsätzlich im Optimalfall hat man einfach 9 von 9 gültigen Versuchen, hat überall genau das Maximum erwischt, was man abrufen kann, aber ist halt leider nicht immer so.
Aber was machst du dann? Also eben, du zweiter Versuch, Kniebeuge, du steigst aus dem Rack aus und denkst so, oh Scheibe, und der haut nicht hin, der zweite Versuch. Wie fängt man sich dann wieder, weil der dritte kommt?
Ja, du musst erstens einmal ziemlich schnell überlegen, was du jetzt machst, weil du hast 1 Minute Zeit, das Gewicht für den nächsten Versuch anzugeben.
Ah ja, stimmt.
Genau, also du kannst nicht lange herum überlegen. Du darfst da mit dem Gewicht nicht mehr runtergehen. bei der Versuchsauswahl. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt einen Versuch nicht geschafft hast, dann kannst du sagen, okay, bleib gleich. Oder du kannst steigern, die zwei Optionen hast. Wenn das jetzt zum Beispiel war, weil du den Lift ungültig gekriegt hast, weil bei der Kniebeuge die Tiefe nicht gepasst hat oder irgendein Kommando nicht abgewartet worden ist, dann kannst du sagen, gut, okay, beim nächsten Mal denke ich dran, ich steigere ganz normal, so wie es mein Plan war. Wenn es jetzt wirklich, wenn es ein Leger war, ja, und das Gewicht ist halt nicht gegangen, dann kann ich nur sagen, ich probiere es nochmal. Oder ich könnte auch sagen, ich lasse bleiben. Wenn das jetzt zum Beispiel die Kniebeuge war und ich denke mir, ich habe mich komplett verkalkuliert und da geht halt nicht mehr, dann kann ich auch sagen, gut, ich lasse den letzten Versuch aus und spare mir die Kraft, weil die Beine brauche ich beim Kreuzheben dann auch nochmal.
Das heißt, eigentlich hast du gar keine Zeit, dass du irgendwie viel drüber emotional nachdenkst, sondern du musst gleich weiter, du musst Entscheidungen treffen, du musst klar bleiben und abliefern das nächste Mal. Ne?
Genau, also okay. Das geht ruckzuck. Da gibt es nicht viel Spekulation und Reflexion.
Okay.
Da geht's schnell.
Ja, na, du hast schon ein bisschen angeteasert, Joshi, die EM. Da haben wir persönlich noch gar nicht viel drüber geredet, ne?
Stimmt.
Ja, die EM war da so wichtig und ist da, also das Ganze, also es war ganz was Besonderes für dich und das hast du ja so noch gar nicht gehabt in dem Ausmaß. Es war die erste EM, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Masters, Europameisterschaft heuer. Masters bedeutet, das ist die Altherren-Klasse, also ab 40. 40 bis 50 ist Master 1 und da ich heuer 40 werde, kann ich eben heuer in dieser Altersgruppe starten. Grundsätzlich muss ich sagen, das war immer das große Ziel, irgendwo international zu starten. In der allgemeinen Klasse war mir das leider nicht vergönnt. Da gibt es Kaderlimits, die man erfüllen muss. Und da bin ich eigentlich immer hinten nachgelaufen, dem Limit, weil der Sport wächst, Gott sei Dank. Und wenn ein Sport wächst, machen den mehr Leute. Die Leistungen werden besser und somit wird auch das Kaderlimit jedes Jahr ein bisschen raufgesetzt. Also, und ich war mit meiner Leistung meistens um ein Jahr spät dran. und habe dann aber frühzeitig gesagt, zu meinem Trainer damals, das war der Hofstädter Peter,
okay.
Er war Nationalteamtrainer damals, eine der Koryphäen im österreichischen Kraft-Dreikampf, ist jetzt mittlerweile in Deutschland da unterwegs. Habe ihm damals schon gesagt, du, mein Ziel ist Europameisterschaft Masters 1. Ja, und das war, wann habe ich das? Das war 2018, so in dem Bereich, wo ich das Ziel formuliert habe, 2018, 2019. Da war es eigentlich noch ganz schön lange Zeit hin, aber es ist dann plötzlich doch relativ schnell gegangen.
Aber 2018 hast du schon, habe ich es jetzt richtig verstanden, Masters 1 sind die Altherren?
Ja, genau.
Und du hast 2018 schon gewusst, dann möchtest du dann soweit sein?
Genau, ich habe gewusst, das ist
langfristiges Ziel.
Ja, absolut. Also Kraft-Dreikampf ist ja, das ist was Langfristiges.
Okay.
Ich kann das jetzt nicht, ich kann nicht mit 3 Monaten vorbereiten, das ein bisschen üben und dann geht du auf die Plattform und liefer ab, sondern das ist ja eher wie ein Marathon zu sehen, das Ganze ist kein Sprint. Ich habe jetzt auch extra für diese Folge noch ein bisschen nachgeschaut, was so meine Leistungen waren. Und zwar, das ist im Verlauf vielleicht auch ganz interessant, 2016 habe ich bei meinem ersten Wettkampf ein Total gehabt von 440. Und das ist dann kontinuierlich raufgegangen bis 2019, da habe ich gehabt 562,5.
Wow.
Ja, also das kann man sich in drei Jahre. Da sieht man einfach, was weitergeht. Und ab dann ist es halt relativ konstant, weil letztes Jahr mein bestes Total war 572,5. Mhm. 577,5, entschuldige. Und man erreicht halt dann irgendwann ein Plateau. Wenn man sein Gewichtsglas ausfüllt, ja, dann hat man jetzt keinen Spielraum über mehr Muskulatur da stärker zu werden, sondern da geht es halt um Ansteuerung, um technische Komponente und so weiter. Aber da ist man dann ein bisschen auch mental gefordert, weil da verbringt man halt Monate oder Jahre des Trainings und bewegt dann halt um 2,5 Kilo mehr als vor 3 Jahren. Das muss man sich auch im Klaren sein.
Naja, Pareto, ne? 80-20.
Genau.
Wo man mit relativ wenig Aufwand sehr viel Outcome erzielt und die letzten 20% brauchst halt 80, um auf 100 zu kommen, ne?
Genau.
Ja. Wahnsinn.
So ist es. Aber da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift. Genau. Wo waren wir denn jetzt?
Bei der EM.
Ah ja. Also das war das große Ziel.
Genau.
Genau, das war das große Ziel. Ich wollte dieses Nationalteam-Trikot haben. Ich wollte irgendwo mein Land vertreten bei einer Sportveranstaltung und das habe ich geschafft, indem ich mich letztes Jahr eben für den M1-Nationalkader qualifiziert habe.
Das war in Wien, oder?
Genau.
Die Landesmeisterschaft im Gym.
Das war bei der Staatsmeisterschaft.
Ach, genau. Okay.
Staatsmeisterschaft. Und ja, dann war ich heuer bei der besagten EM und habe dort zwar jede Menge Spaß gehabt, es war eine coole Geschichte, aber leistungsmäßig war es nichts.
What happened?
Ja, es spielt dann doch, wenn der Wettkampf nicht unter Anführungszeichen vor der eigenen Haustür stattfindet, viele andere Dinge eine Rolle plötzlich, die man so nicht am Schirm hat. Das ist einerseits die Anreise, das Fliegen. Ja, ich habe viele Dinge nicht so ganz in der Hand, wie ich es einfach gewohnt bin. Ja, zum Beispiel beim Flug haben wir gleich einmal
Verspätung.
Genau, ja. Haben den Anschlussflug verpasst. Ich hätte an dem Tag eigentlich noch ein Training gehabt, aber nachdem wir dann statt um 14 Uhr erst um 20 Uhr im Hotel waren,
oh,
war das
damn it.
Training halt auch nichts mehr. Also Training, ich hätte eigentlich noch gerne einfach ein bisschen Spannung aufgebaut und wieder Spannung ins System reinkriegt, vor allem nach dem Flug. Ja, ist ins Wasser gefallen. Am nächsten Tag war es dann eigentlich vom Gefühl her schon zu knapp zum Wettkampf. Da habe ich das dann bleiben lassen. Also das war schon nicht optimal. Dann, wie du schon angesprochen hast, vorher über die Ernährung mit dem Treffen der Gewichtsklasse. Erstens ist der Druck viel größer, die
Voll,
Gewichtsklasse
auch
zu treffen.
Ja.
Weil sonst fliegen wir halt unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Und zweitens weiß man einfach nicht, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, wie ist das mit Flug? Zieht der Körper da Wasser? Bin ich schwerer, dann als ich geglaubt habe? Wenn ich unterwegs bin und ich bin gerade eigentlich zu einer Zeit, wo ich essen würde, irgendwo in einem Flugzeug, dann kann ich nicht vielleicht das mitnehmen zum Essen, was ich essen würde im Normalfall, weil du bist ja limitiert.
Yeah.
Oder musst vor Ort dann nochmal einkaufen, dann, wie gesagt, mit der Zeitverzögerung, der Verspätung kriegst du dann vielleicht das nicht mehr, was du haben willst. Und viele Dinge, die eine Rolle spielen. Und einer der größten Faktoren in dem Fall jetzt war, dass wir halt keinen Betreuer vor Ort gehabt haben.
Mhm.
Die Regeln vom Verband, vom internationalen Verband, sind halt so, dass man fürs Plattform-Coaching eine bestimmte Trainerausbildung braucht. Und die Katrin, die zwar mit war, diese Trainerausbildung nicht hat. Das heißt, der René, das war der andere Teilnehmer, der aus Österreich in der 74-Kilo-Klasse gestartet ist, und ich, wir waren dort so ein bisschen alleine auf weiter Flur. Da fragt man sich jetzt, was braucht man da hinten für einen Trainer oder für einen Betreuer? Es ist einfach insofern wichtig, jemanden zu haben, der das ganze Zeitmanagement übernimmt.
Mhm.
Das heißt, man macht dann dort seine Aufwärmsätze und da ist es einfach gut, wenn jemand da ist, der die Uhr im Blick hat, der checkt, okay, wann, an was für einer Position startet man, wie viele Leute sind voran dran, was heißt das ungefähr, was für Zeit werden wir dran sein, wie viel Zeit haben wir noch, damit man auch weiß, wie man seine letzten Aufwärmsätze eben plant und angeht. Wenn man da eben niemanden hat, muss man eben viel hustlen und sich auf viele andere Dinge konzentrieren, anstatt eigentlich auf das, was eigentlich wichtig wäre.
Aber das heißt, genau, da war dann diese Stresskomponente auch noch dazu.
Genau.
Oh.
Ja. Ja, es hat sich dann Gott sei Dank jemand aus dem englischen Team um uns angenommen.
Moin.
Großbritannien. Ja. Und die hat gesagt, was, ihr habt keinen Betreuer mit? Na, wie macht ihr das? Und der René und ich haben gesagt, wissen wir noch nicht. Und
okay.
Sie hat dann gesagt, na, wir sind eh zu zweit. Also die haben sogar zu zweit eigentlich einen Athleten betreut.
Okay.
Sie hilft uns ein bisschen und sie macht mit und hat uns dann so ein bisschen auch durch den Wettkampf gecoacht. War ganz cool, weil wir haben dann mit dem späteren Weltrekordhalter dann das Warm-up gemacht.
Mhm.
Das war halt schon cool, allgemein mit wirklich mit was für Top-Athleten und mit was für Leuten man da halt dann ja auf der Bühne performen darf. Das war schon cool.
Das schon, aber dazu auch eine passende Frage für die Community, die auch jemand gestellt hat, der anscheinend dann auch Wettkämpfe macht, wo es genau darum geht, dass halt die Stimmung nicht zu vergleichen ist. Ne? Wie gesagt, ich war am Städten und Wien war ich mit und die Leute eskalieren zum Teil. Da wird gerufen und geschrien und gemorst und klatscht und gegenseitig. Also es ist richtig coole Vibes da unterwegs. Und eben die Frage oder die Erfahrung anscheinend von der Person, was das geschrieben hat, mit der EM ist halt eine ganz andere, mit leeren Plätzen und mehr so ein dezentes Klatschen, wenn überhaupt, und eher so ein Müll. Wie hast du das erlebt? Wie war das?
Ja, genau, das war ja eigentlich so, wie es du geschildert hast. Wir sind in Österreich ein bisschen verwöhnt, möchte ich fast sagen, was die Ausrichtung von Bewerben angeht, weil es bei uns jetzt, also Niederösterreich, oberösterreichische Landesmeisterschaft und die Staatsmeisterschaft einfach top ausgerichtet sein. Ja, da haben einige Leute viel Herzblut reingesteckt und durch die Leidenschaft, die zu dem Sport da ist, das auf ein ganz anderes Niveau kommen.
Mhm.
Also teilweise in den Landesverbänden, im ÖVK und vor allem auch so Leute wie die Jungs von Rising Productions, die dann bei den Wettkämpfen vor der Moderation über Livestreams mit Kommentatoren, über Video, Streaming, Licht einfach da wirklich, wirklich viel Arbeit einstecken und was richtig Geiles zaubern.
Voll, auch die Musik und auch Feuereffekte und so, also da eskaliert sie wirklich. Ist echt Bombenstimmung.
Da geht die Post ab.
Ja.
Ja, das ist auch richtig cool zum Zuschauen dann. Und bei der EM war es halt so, das war jetzt wie eine eher mager veranstaltete Landesmeisterschaft von der Stimmung. Ja. Man muss halt auch sagen, also Albi, die Stadt, wo das stattgefunden hat, das sind 50.000 Einwohner, aber ganz ehrlich, wen interessiert das dort, ob dort ein paar alte Leute ein bisschen Gewicht hin und her bewegen? Das ist halt jetzt nicht so. Es ist mir schon klar, dass das jetzt nicht ein mega Zuschauermagnet ist, das Ganze. Aber man könnte das natürlich schon ein bisschen besser aufziehen, aber es ist halt immer eine Kostenfrage. Ja. Insofern war das jetzt aber nicht für mich das Riesenproblem, weil einerseits, wie ich vorher gesagt habe, ich brauche den Hype eh nicht.
Ja.
Es wäre schon ganz cool gewesen, wenn ein bisschen mehr Stimmung gewesen wäre, aber also ich bin eher so, ich krieg das dann eh gar nicht so mit.
Okay. Ja.
Deswegen war es jetzt nicht so tragisch für mich. Und ich habe mir das eh schon ein bisschen so in meinen Visualisierungen bin ich auch schon ein bisschen davon ausgegangen, dass das eher so ablaufen wird und nicht so wie bei der Staatsmeisterschaft. Mhm. Was mich am meisten betroffen hat, war die Tatsache, dass es plötzlich so hell war.
Wie meinst du hell?
Bei der Staatsmeisterschaft zum Beispiel im Dust Gym.
Ja.
Ist abgedunkelt, damit auch die Lichteffekte geil kommen, die LED-Wand hinter den Athleten und so. Und du ist finster. Ja?
Und
auf einmal ist es einfach taghell und du stehst in mehr oder weniger in einer Sporthalle, die halt ja hinter dir ist schon abgehängt, damit das halt so nach Bühne ausschaut. Aber das war eigentlich was noch am meisten Unterschied für mich ausgemacht hat, so vom Gefühl her. So die Atmosphäre vom Licht, komischerweise. Okay.
Wie bist du dann raus aus der EM? Also wie war das dann für die Rückblicken betrachtet? Nimmst du einfach viele Dinge mit, dass du sagst, okay, das und das war los, das so ist mir gegangen, das möchte ich dann, weil es geht ja dann eben auch noch weiter, ne? Es kommt ja dann der nächste Wettkampf.
Ja.
Wie bist du raus, was nimmst du mit?
Also das Ziel war für diese EM jetzt einfach einmal das ganze Erlebnis an sich mitzunehmen.
Mhm.
Und deswegen bin ich jetzt auch vor der mäßigen Performance nicht übermäßig enttäuscht oder ja, deswegen sage ich jetzt nicht, das war scheiße, ne? Sondern ich schätze einfach das, was es halt war und um das mal gegangen ist, das Erlebnis an sich, in dieser Community international einfach dabei zu sein, neue Leute kennenzulernen. Also es war mir wirklich eine Ehre, dort mit den Leuten den Wettkampf bestreiten zu dürfen mit richtigen Top-Athleten. Und der größte Faktor war, mit wem ich die Reise angetreten bin. Weil es war die Katrin mit, meine Freundin, und es war der Finn mit. Rückwirkend betrachtet, weil das war jetzt eigentlich nicht der Plan, dass mein Sohn da mitfährt. Der ist jetzt 10 Jahre, aber der hat halt gerade Ferien gehabt in dieser Woche. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mitfahren will, und er hat gesagt, ja, voll. Und das war rückblickend betrachtet eigentlich auch das Highlight, muss ich sagen. Weil es halt, wenn ich das Erlebnis zusätzlich noch mit meinem Buben teilen kann, das war einfach super.
Das habe ich auch, ich bin im Livestream gesessen und hab mitgefiebert, also vor dort, ich hab dir die Vibes nach Frankreich geschickt sozusagen und hab den Moment dann auch miterlebt, was dann vor der Bühne bist und was dann, also das Herz reingeschickt hast in die Menge und Richtung eben der Katrin und den Finn, wo ich dachte, mein Gott, schön.
Genau, weil es war einfach schön zum sehen, wie er das auch wahrnimmt, das Ganze, was ich da mache und das Ganze, die Arbeit, die ich reinstecke und auch den Spaß, den ich dran habe. Und auch, dass er auch ein bisschen sieht, wie geht man um, wenn es nicht so läuft.
Ja.
Das ist natürlich auch, das ist für mich ein Learning, das ist vielleicht für jemanden, wenn er es so wahrgenommen hat. Aber das war wirklich einfach, es war ein super schöner Trip. Eine super schöne Erfahrung und ich glaube, das wird was, oder das ist was, das bleibt dann einfach in Erinnerung.
Na voll. Und eben auch da, um die Rituale zum Abschluss zu bringen, bevor ich noch die letzte Frage dann habe, oder die letzten Fragen, weil zu Joshis Ritual gehört natürlich die gelben M&Ms danach. Das ist immer so deine Belohnung, das Maxi-Pack. Das ist Joshis After-Wettkampf erster Snack. Snack 1 von wie viel? 50? Weil danach geht halt dann immer die Fressorgie los.
Ja, und, ich muss sagen.
Und Frankreich also, habt ihr euch durchgetestet, ne?
Ja, also im Normalfall, es ist gar nicht so schlimm. Also,
jo.
Ja, es ist, man darf ja nach der Abwaage, das haben wir ja vorher gar nicht erwähnt, du darfst, nachdem du bei der Abwaage warst, natürlich essen und trinken, was du willst. Das heißt, ich bin halt bei der Abwaage unter 74 Kilo und meistens, wenn es losgeht, bin ich schon wieder drüber. Aber auch da muss man halt aufpassen, man versucht halt dann Dinge zu essen, die einen erstens halt nicht gleich komplett anfüllen, weil das ist dann auch nicht so leiwand. Aber natürlich versucht man schnell wieder Kohlenhydrate, Energie bereitzustellen und auch, wenn man einen Watercut gemacht hat, den Flüssigkeitshaushalt schnell wieder hinzukriegen. Also das heißt Wasser mit ein bisschen Salz dabei, dass der Körper das auch speichern kann und so weiter. Also das ist auch so eine eigene Wissenschaft, was man da so zu sich nimmt dann auf die Schnelle. Und diesmal ist halt erschwerend hinzugekommen, dann nach dem Wettkampf, dass wir einfach unterwegs waren. Ja, wir haben Sightseeing gemacht, wir haben uns ein bisschen was angeschaut von der Stadt. War sehr schön dort, super Altstadt. Ja, und jede Menge Bäckereien, Croissants und sonstige Geschichten, die uns da über den Weg gelaufen sind und wir sind einfach richtig gut essen gegangen.
Ah, schön.
Und die obligatorischen M&Ms, das hat sich seit dem ersten Wettkampf 2016 eigentlich eingebürgert, dass ich mir da gleich mal ein Sackl M&Ms nach dem Wettkampf reinhaue.
Ja, nämlich das Ganze.
Ja. Natürlich. Den kann man auch nicht verschließen, gescheit. Also,
schade.
Das ist blöd.
Ja, leider. Na gut, Joshi, Abschlussfrage.
Abschluss? Sind wir schon beim Abschluss?
Ja, hätte
ich schon gesagt. Haben wir alles schon durch und das ist alles schon erledigt. Na schau.
Also, was war dein tollstes Wettkampferlebnis?
Mein tollstes Wettkampferlebnis? Puh, das ist insofern ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, das war einerseits jetzt das Erlebnis bei der EM, das Ganze drumherum erleben zu dürfen. Ja, dann, das war, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr das war. Ich glaube, 2017 war das im Das Gym.
Mhm.
Da haben sie die Staatsmeisterschaft organisiert damals und da haben sie den Gino, den Piraten, als...
Ah, der Moderator. Ja,
genau, als Moderator besorgt. Das ist ein international bekannter Typ im Kraft-3-Kampf, der eigentlich alle großen Wettbewerbe moderiert. Und das war schon ein Highlight. Das war richtig cool. Das war das erste Mal, dass wir so eine riesen Bühne gehabt haben mit LED-Wand und so. Also das war schon ein cooles Erlebnis. Und ja, also wie man sieht, das sind eigentlich weniger so einzelne Leistungen, die mir in Erinnerung bleiben, sondern eher das Drumherum ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, die Stimmung, die du mitnimmst, gell?
Ja, genau. Also die Atmosphäre, die dann dort ist und das Drumherum. Was ich auch noch unbedingt sagen will, ist, ich habe ja unterschiedlichste Wegbegleiter gehabt in dieser Zeit und da will ich unbedingt den Stubitz mich erwähnen, der eigentlich mit mir das ganze Kraft-3-Kampf-Thema so richtig angefangen hat. Also wir haben da damals eben beide auf unseren ersten Wettbewerb hintrainiert und sind dann auch gemeinsam gestartet 2016. Der hat mich dann bei einigen Wettkämpfen auch noch als Betreuer, als Coach begleitet. Dem gebührt sicher großer Dank, dass ich überhaupt in dem Sport Fuß gefasst habe. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden.
Hast du dann auch diesen Verein dann gegründet, oder?
Genau, wir haben den ersten burgenländischen Kraft-Dreikampf-Verein damals gegründet, sind mittlerweile aber beim Niederösterreichischen Landesverband eingegliedert.
Und ist es Zufall, ob sich das dann das Logo von eigenen Vereinen Michi sehr ähnlich ausschaut? Also, das sehr ähnlich schaut.
Findest du?
Ja, voll. Liebe Grüße an Michi.
Nein, eigentlich nicht.
Der Typ, der das Gewicht in der Hand hat, denkt mir, ah, Michi.
Nein, das ist Zufall.
Okay.
War nicht geplant.
So, nein, ich bin gerade draufgekommen, das war die vorletzte Frage. Weil natürlich, jetzt waren wir so retrospektiv unterwegs. Und die Frage ist noch, was kommt denn noch, Joshi?
Genau, auf das habe ich jetzt eigentlich noch gewartet. Ich habe mir nicht nur den Start bei der EM für heuer vorgenommen, sondern auch den Start bei der Weltmeisterschaft im Oktober in Kapstadt.
Boah.
Ja, das ist so das große Ziel. Das heißt, mir war es bewusst bei der EM, das wird viel mit Erfahrung sammeln einhergehen, aber den ich versuche mitzunehmen nach Kapstadt dann im Endeffekt. Ja.
Im Oktober.
Genau. Habe jetzt auch einiges im Training noch umgestellt, muss ich sagen. Also ich habe mich die letzten Jahre eigentlich ja, selber gecoacht. Für den Rest von dem Jahr oder für diese Wettkampfsaison lasse ich mich wieder coachen. Vom Sandro Jost, auch Vereinsmitglied bei uns, selber Athlet. Und ja, mit dem habe ich da ein ganz gutes Gefühl. Der hat mir ein bisschen neue Inputs wieder gegeben. Grundsätzlich halte ich mich an den Spruch, a coach who is coaching himself as an idiot as a client. Also, ja, man wird einfach ein bisschen betriebsblind und ja, ist dann ganz gut, wenn man sich wieder einen Blick von außen ein bisschen dazu holt. Und ja, die ersten paar Wochen sind recht vielversprechend, fühlt sich gut an. Und mal schauen, was dann noch geht.
Wahnsinn!
Ja, am Weg zur WM liegt dann noch irgendwo die ÖM, also die österreichische Meisterschaft, in den Altersklassen. Ja, die nehmen wir auch noch mit, beziehungsweise muss ich die sogar machen, weil als Kaderathlet musst du einmal pro Jahr bei irgendeinem von deinen Bewerbe starten, national.
Wo ist der?
Ich weiß gar nicht, ob das schon announced ist, aber ich glaube, das ist zumindest 20. 21. Juni. Ich glaube, in der Nähe von Gmunden ist das irgendwo ein bisschen weiter zum Fahren.
So, Joshi, ich glaube, die Zeit haben wir circa eingehalten mit einer Stunde. War zumindest so mein Plan, weil es so deine Podcast-Zeit ist. Habe ich noch was vergessen? Have I missed something? Ist irgendwas noch, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Die Fragen sind wir soweit durch von der Community. Auch von meinem Gefühl habe ich einen guten Einblick gekriegt. Danke fürs Sharen, danke fürs Teilhaben lassen. Ist was dir noch am Herzen brennt?
Nein, also ich bin soweit durch. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was du mich gefragt hast. Das war immer das Wichtigste.
Und ich konnte alles beantworten. Und es gibt dir die Möglichkeit, dich zu kontaktieren, mich zu kontaktieren, am Podcast noch was und die Beiträge zu schreiben und so weiter. Also wir sind ja nicht aus der Welt, ne?
Genau so ist es. Ich freue mich immer über Kommentare auf Spotify oder auf Instagram, über Nachrichten, das man schickt bezüglich Feedback oder Anregungen. Bin da, wie gesagt, habe immer ein offenes Ohr. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke, Caro, fürs Übernehmen.
Ja, danke fürs Vertrauen, Joshi. Ich hoffe, ich konnte dem gerecht werden, den Erwartungen.
Auf jeden Fall. Danke dir, danke euch fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag.
So gute Zeit, Baba.
Ciao.